Ein aktuelles Beispiel war, dass zu Beginn der Corona-Pandemie in der Schweiz zu wenig Alkohol zur Herstellung von Desinfektionsmitteln vorhanden war. Kurz vorher, 2019, war das Ethanollager der Eidgenössischen Alkoholverwaltung privatisiert worden und hätte von der selbstständigen Alkoswiss weitergeführt werden sollen. Es fiel dann erst beim stark erhöhten Bedarf an Desinfektionsmitteln, als Corona ausgebrochen ist, auf, dass die Ethanolreserven, also das Alkohollager, im Laufe der Privatisierung aufgelöst worden ist. Annette Hug stellt im Artikel dann die Frage, ob das ein Einzelfall ist. Denn seit den 90er Jahren wurden weite Bereiche der eidgenössischen und kantonalen Verwaltungen reorganisiert. Als Beispiel nimmt sie dann die Messung und Überwachung des Vorkommens von Strontium-90 in Lebensmitteln unter die Lupe. Strontium-90 ist ein radioaktives Isotop von Strontium, das bei der Kernspaltung entsteht.
Ich meine, das ist ja interessanterweise, finde ich, genau auch diese Weitergabe. Du hast du jetzt auch in der jetzigen Zeit mit dem Coronavirus und das finde ich, das knüpft eben für mich, also knüpft ja einfach auch an das an, der Artikel über diese Strontiummessungen in der WOTS. Mhm. Weil dort ist ja auch, also das ist ja auch wieder so ein ganz praktisches Beispiel aus dem echten Leben, wo irgendwie etwas, das sich etabliert hat, plötzlich verschwindet, fast auch ohne, dass jemand wirklich etwas getan hätte oder dass man sagen könnte, da ist es gelegen, sondern so, ja, und du gehst ja dem da auch nach, so gerade ein Beispiel, wie das eben nicht geklappt hat eigentlich, eben, oder auch zum Beispiel das Alkohollager für das Desinfektionsmittel.
Das ist ja quasi das Beispiel, wo man merkt, was passieren kann. Wobei eben, ich finde, das hat mich eigentlich gereizt. Am Anfang dachte ich, okay, Atommüll, da habe ich auch so etwas einfache Bilder gehabt. Das gibt dann irgendwann eine Explosion und dann irgendwie eine rote Wolke wie bei Tschernobyl oder irgendwie, man hat so Atompilz-Ideen immer gleich. Gut, das hatte ich nicht gerade, aber so, ich dachte, irgendwann gibt es eine richtige Katastrophe, wie man sich eine Katastrophe vorstellt. Da habe ich doch eigentlich zu meiner Überraschung auch dann immer mehr gemerkt, nein, ich glaube, es ist wirklich, das passiert eigentlich nicht. Die Gefahr des Atommülls ist sehr viel unspektakulärer. Also da, die Gefahr ist, dass es irgendwann ein Leck geben könnte, dass Grundwasser verseucht wird. Das ist eigentlich die größte Gefahr, die man da auf lange Sicht befürchtet. Und das würde dann heißen, in irgendeiner Region steigt die Krebsrate an. Vielleicht um 3%, um 2,5%. Und das, was heißt das, damit überhaupt jemand merkt, dass das passiert, muss es ein Krebsregister geben. Man muss das verifizieren können, dass wirklich diese Rate steigt. Dann muss man irgendwie eine Kausalität feststellen. Man muss beweisen, das liegt an diesem Grundwasser. Und also das sind eigentlich alles Dinge, die eine funktionierende Bürokratie voraussetzen. Man muss ein Gesundheitsamt haben, das ein Krebsregister führt. Man muss jemanden haben, der überhaupt dann messen kann, was ist in diesem Grundwasser, der diese radioaktiven Isotope rausfüllt. Also und das ist ja wahnsinnig unsexy auf den ersten Blick für eine Geschichte. Das sind strukturelle, bürokratische Prozesse. Und vielleicht war das mein Ehrgeiz. Kann ich einen Roman schreiben, in dem solche Prozesse eigentlich interessant werden? Also, und in diesem Fall war es ja dann mit dem Strontium, der Artikel, den du ansprichst, das war so eigentlich ein Nebenprodukt, weil ich hatte diesen Herrn Zehringer interviewen können, der hatte damals Alarm geschlagen ein bisschen inzwischen war er dann pensioniert. Dann habe ich mit ihm nochmal gesprochen und geschaut, was ist jetzt eigentlich passiert mit diesen Strontiummessungen in der Schweiz. Und habe dann das auch gleich verwertet in einem Artikel. Aber wie ich es im Roman dann brauche, ist, dass ich merke, also wenn, sagen wir, ein Atomausstieg völlig gelingt, dann wird das Wissen und die Wissenschaft der Nuklearphysik eigentlich wahnsinnig abnehmen. Es besteht dann eine Gefahr, dass gar niemand mehr diese Ausbildungen macht, dass man diese hoch anspruchsvollen Technologien zur Strahlenmessung gar nicht mehr produziert, zum Beispiel oder so. Das heißt, man kann es dann gar nicht mehr messen. Und dann eben quasi die Umkehrung, dass der Orden, der eigentlich schützen sollte, um noch messen zu können, heimlich einen Reaktor betreibt. Womit er dann so in einer. Das hat mich eigentlich auch gereizt und so. Immer irgendwelche. Wie kann ich irgendein Spannungsmoment schaffen in diesen doch eher trockenen Prozessen, die aber für mich politisch eben eigentlich die sehr viel wichtigeren sind. Also ich glaube, wenn ich politisch wirklich da etwas tun muss, muss ich eigentlich einen unglaublich langen Atem haben, diese bürokratischen Prozesse beobachten, wissen, wann die Strahlenverordnung, der Anhang XY zur Strahlenverordnung von einem Amt ins andere verschoben wird. Und solche Dinge können dann entscheidend sein.
Ja, und also vielleicht hat das auch ein bisschen etwas mit dem zu tun, weil ich finde, das ist mir schon auch aufgefallen, dass in dem ganzen Roman eigentlich es kommen Konflikte vor, aber irgendwie aber auch so ein bisschen beiläufig und es geht dann eben auch ziemlich schnell wieder weiter. Das fand ich interessant und eben ob das hast du sicher absichtlich so gemacht, oder?
Also das kommt jetzt darauf an, welche, meinst du die Konflikte im Orden unter diesen ersten fünf?
Ja, die eigentlich, also nein, eigentlich auch die untereinander, aber auch in Bezug, was soll dieser Orden eigentlich sein und tun, also oder dann auch die Probleme natürlich mit dem Konsortium. Das könnte ja, also da könnte man ja total auch ab vom Track kommen und dann nur noch über das schreiben, weil das so klein sind, diese Probleme fand ich nicht.
Nein.
Das kommt dann trotzdem eigentlich gerade wieder, zum Beispiel der Beschreibung von dem sprießenden Garten, oder?
Ja.
Also ja.
Gut, das habe ich auch gemerkt, irgendwann. Also man muss ja vielleicht sagen, in diesem Orden, die ersten fünf erzählen sich an langen Abenden Geschichten aus der Zukunft. Also die eine Geschichte zum Beispiel, wie sie dann selber heimlich noch einen Reaktor betreiben, um überhaupt messen zu können, das ist dann so eine Zukunftsgeschichte. Und davon gibt es dreieinhalb, sage ich. Da drin gibt es natürlich riesige Konflikte, also die den Orden fast spalten, aber in der Jetztzeit, in der realen Zeit, da habe ich auch gemerkt, auf gewisse Sachen habe ich einfach keine Lust. Also sie entscheiden dann ja relativ früh über Dinge, die wir nicht entscheiden können. Also für Dinge, die wir nicht entscheiden können, sind wir nicht zuständig. Also sie können nicht entscheiden, ob der Atommüll gelagert wird oder nicht. Und sie haben auch nicht die Kraft, da irgendwie eine Volksabstimmung entscheidend zu beeinflussen. Das heißt, darüber diskutieren sie nicht. Grundsatzfragen interessieren sie. Können sie sich nicht leisten. Also quasi ewige philosophische Diskussionen über Grundsatzfragen können sie sich nicht leisten. Sie haben etwas zu tun. Und das heißt, also das ist jetzt vielleicht so, habe ich zum Teil das als Gewerkschaftssekretärin auch erlebt oder so, dass man irgendwie, dass man überhaupt handlungsfähig bleibt, muss man gewisse Fragen manchmal aussperren. Weil sonst diskutiert man nur und macht nichts. Aber das ist so habe ich dann auch literarisch gewisse Sachen gelöst, wo ich weiß, dass ich habe überhaupt keine Lust, jetzt da seitenlang Diskussionen also zu beschreiben. Sondern mich interessiert eigentlich die Stimmung in so einem klösterlichen Leben. Und wann kommt es dann aber wirklich doch zu richtigen Konflikten? Also der für mich ein wichtiger, richtiger Konflikt ist ja, als es plötzlich finanziell gut geht und das funktioniert und dann sofort jemand findet, aber ist das nicht dekadent? Oder werden wir jetzt da nicht korrupt? Also wo dann quasi der Erfolg sofort auch suspekt ist. Zu Recht wahrscheinlich. Das ist ja dann ein Konflikt, der etwas mehr Zoff gibt.
Wir sind mitten in einem Gespräch mit Annette Hug über ihren Roman Tiefenlager und ihr hört nun einen zweiten Ausschnitt aus dem Buch. Es ist ein Ausschnitt aus einer dieser Zukunftsgeschichten über die Zukunft von den fünf des Ordens von Betty Wang. Und es beginnt jetzt. Falsches Kataster. Ein Szenario erzählt von Betty Wang, Medica, an einem Herbstabend des Jahres 16 vor großem Haus. Zu Hunderten knien wir im Saal und in den Fluren. Kostüme bauschen. Eine Gasse öffnet sich für Rosse. Violette Fliegen surren um ihre Nüstern. Die Rosse tragen einen weißen Bart und Gold. Quasten, Glocken, oranges Leder und Glanzstücke. Mönche spreizen ihre Flügel, zeigen die Krummsäbel und bleiche Wangen. Wir blären. Das Tuch, das wir tragen, ist nicht nur teuer, es ist aus Himmelsgold. Wenn wir uns erheben, braust ein Windstoß in die Kragen. Unsere lieben Tauben steigen aus den Kronen auf, zu Hunderten. Am 10. Tag des 10. Monats wogt alles, von früh bis spät. Neu und alt und greis kommen zusammen, das zittert in den Knien, wenn sich die Gasse öffnet. Das singt von allem, was immer wiederkam, nicht ganz gleich, aber immer in etwa. Und noch einmal erklingt die Ballade mit düsterem Refrain, das klare Auge. Die Forscher hatten den Schwestern und Brüdern neue Augen eingelegt, damit sie richtig sahen und in bunten Farben. Sie erkannten dann Hornmilben, die strahlende Laubblätter fraßen, zerkleinerten, ausschieden. Was strahlte, glühte nun auch, jedes Element und Isotop in einer anderen Farbe. Wenn sich der Bodenkot weiter auflöste, und in den Gefäßen der Gräser hochstieg, dann leuchtete er auch in den Bäumen, da glimmerten die Blattadern, wenn sie Aktives transportierten. Mehrmals haben wir diese Augen neu erfunden, damit wir die Zonen besser begehen konnten, damit die Aktivität deutlich wurde, transparent, weniger geheimnisvoll. Wir konnten die Strahlung sehen, singen die Chöre warnend. Nur wir. Im dunklen Refrain erinnern sie ans Blendschwert, das die anderen dann zückten, an die Laser und Hacken. An die Niederen, die trüben Auges durch die Zonen irrten, durch wachstumsgehemmte, kontaminierte, bald wildwüchsige Gebiete für Raubtiere. Mit den Insekteninvasionen irrten sie und die Verlorenen begannen uns zu hassen. Mit jedem Unfall nahmen die Zonen zu. Es wiederholte sich alles immer langsamer und nicht genau gleich. In Varianten ging das von Refrain zu Refrain und immer traten Horden auf, die den Brüdern und Schwestern nicht trauten.
Unser klares Aug wirkte böse, wie Feueraugen. Der Forscherblick schien alles zu verwandeln, Verwachsungen zu zeugen und die Dorrung, die Hohlsamen, die einflügeligen Motten. Die Ballade warnt vor dem großen Morden. Ein dumpfer Klang schrumpft die Flammen der Kerzen, wenn wir singen. Seidene Tücher verdecken Bilder an den Wänden. Es soll nicht mehr geblendet werden. Wir wollen zur Ruhe kommen und jährlich die Gasse öffnen für die Gesandten. Einmal im Jahr wird das Kataster übergeben. Alles ist aufgeschrieben und gültig. Auf unseren Platten ist gespeichert, was lagert, für immer oder vorläufig, Schutthaufen in den Zonen, verseuchtes Wasser, auch die verwaisten Quellen, die wir fanden, sind benannt und verortet. Der Orden liefert dem Weltganzen die richtigen Koordinaten und Daten, die nötig sind, um zu regieren und zu verwalten. Wir zeichnen den Planeten auf, damit richtig gebohrt wird und geschont. Dies vor allem. Geschont. Wir schützen die Ruhe im Gestein. Jede Kaverne ist sicher, wenn das Kataster geachtet wird. Wir liefern genaue Daten, die eingespeist werden in die Vernunft, die alles regiert. Wir füttern ihre Algorithmen mit Fakten, mit Unumstößlichem und heißen die Gesandten willkommen, die der Vernunft menschliche Gesichter leihen und Körper aus Fleisch und Blut. Einmal im Jahr besuchen sie uns zu einer großen Feier.
Und nun geht es weiter im Gespräch.
Wir haben ja vorher so über die Körperpraktik, Körperübung gesprochen, die wie irgendwie etwas weitergegeben werden kann. Aber und wichtig im Buch, und das, dem gehst du sehr nach eigentlich, ist auch die Sprache. Also wo man und dann wirklich aber ganz ernsthaft mal, das habe ich mir, glaube ich, noch nie überhaupt so überlegt, dass ja das alles gar nicht so einfach ist. Also eben jetzt schon nur, weil das wir haben hier, weil ja Dimensionen von Millionen Jahren sind, was für eine Sprache könnte das sein, wo überhaupt noch irgendetwas vermittelt werden kann in so einer zukünftigen Zeit. Und der Orden ist ja auch sehr am dann damit auch herausfinden, wie könnte man das machen. Und das scheint ja aber auch ein Interessensgebiet von dir sowieso zu sein. Könntest du uns da ein bisschen darüber erzählen?
Ja, vielen Dank, dass du auf das kommst, weil das ist wahrscheinlich mein zentrales Interesse. Das hat mich ja auch am meisten angetrieben, weil das eine Art Übersetzungsarbeit ist, die sie ja auch immer wieder machen müssen. Und schon die Vorstellung, eben weil ich, als ich jetzt da viel in Asien gereist bin, und dann war auch klar, der eine Hauptfigur muss aus Asien kommen, also diese Betty Wang, Krankenpflegerin aus Manila mit chinesischem Hintergrund. Einfach wenn du siehst, was für eine unglaublich viel längere Tradition das Chinesische hat, zum Beispiel im Vergleich zum Deutschen. Deutsch ist ja eine so junge Sprache. Nur schon das Deutsch von vor 500 Jahren versteht ja gar niemand mehr. Und Chinesisch mit dieser langen Schrift und dann langen Tradition der Schrift und einfach als Spielerei die Vorstellung, ja, wenn jetzt China an Macht gewinnt, könnte schon recht bald Chinesisch vielleicht eine dominante Schrift sein auf der Welt. Und, oder auch die, oder eben was ich in Manila erlebe, wo Tagalog, das eine institutionell extrem schwach abgestützte Sprache ist, die aber trotzdem sehr, sehr, sehr stark bleibt und sich aber ganz vieles einverleibt, die unglaublich gut mischen kann mit allen möglichen Sprachen. Gut, und das, eben da müsste man vielleicht etwas lesen, um das zu vermitteln. Einfach, das gibt natürlich für einen Text sehr viel her an Spielerei, an sich überlegen, also Sätze schreiben zu können, die eigentlich französische Redewendungen sind, die man dann Deutsch verwendet, oder eben das Spiel mit chinesischen Zeichen zum Teil. Das hat mich schon sehr gereizt. Und dann überhaupt, also das ist eine mehrsprachige Gruppe, also vorhin Leute, die doch vier unterschiedliche also Herkunftssprachen haben, die unterschiedlich gut Englisch können, die sich dann in verschiedenen Sprachen eigentlich unterhalten. Was für mich eine und für viele Leute ja Realität ist heute, so leben wir. Und was heißt das für eine deutsche Literatur? Wie bilde ich diese Mehrsprachigkeit des Alltags in einem deutschen Text ab? Das fand ich sehr, sehr schön. Und ich glaube, das Deutsche wird ja interessanter durch die vielen Sprachen, die da auch in diese Sprache eingehen.
Spielt da auch deine Beschäftigung mit Irmtraut Morgner eine Rolle? Weil sie kommt ja auch vor, dass sie gelesen wird im Orden als Klassiker oder Klassikerin. Und ja, du hast ja auch eben auch kürzlich ein Projekt gemacht zu ihr, also dass ihr eine Gruppe von Schriftstellerinnen Irmtraut Morgner gelesen habt. Ich muss immer den Leben und Abenteuer der Trovadora Beatrice nach Zeugnissen ihrer Spielfrau Laura und dann dieses Büchlein herausgegeben habt, Trovadora Montage, und das auch inszeniert habt. Und da ist ja auch die Trovadora Beatrice, die schläft ja 800 Jahre. Also
das, okay, ja.
Ja gut, also das ist mir nur gerade eingefallen, die muss dann auch wieder...
Stimmt, das habe ich noch gar nicht gedacht.
Ja, auf jeden Fall, es ist mir natürlich dann sofort aufgefallen, dass eben die Leute im Orden dann sie auch lesen. Also offenbar ist da auch bei ihr ein Wissen, das für sie wichtig ist.
Ja, für mich, also ich habe erwähnt Irmtraut Morgner und Alexander Kluge und das altchinesische Zhuangzi. Und jetzt Irmtraut Morgner und Alexander Kluge, deshalb, weil das die zwei Autorinnen sind, bei denen ich diese Ordensidee real schon gefunden habe. Also bei Irmtraut Morgner hat sich extrem für eine Atomtechnik interessiert. Sie hat auch so eine Zeit lang dann recherchiert. Sie hat in so einem Atomforschungszentrum, wie war sie, Residentin, hat dann Leute befragt. Und immer in diesem Roman, den du jetzt genannt hast, den Trovadora-Roman, da gibt es Kapitel, die in so einem internationalen Forschungslabor spielen. Und Irmtraut Morgner beschreibt das als etwas Klösterliches. Also sie sagt explizit, die haben da wie einen Orden. Das, und bei Alexander Kluge kommt noch genauer eigentlich die Idee eines Endlagerklosters vor. Aber jetzt, wo du sprichst, natürlich, es ist Irmtraut Morgner ist eine Autorin, die einfach über die Jahrtausende denkt. Und das kommt ja eben, Trovadora Beatrice schläft 800 Jahre, weil sie erst wieder aufwachen will, wenn das Patriarchat abgeschafft ist. Und dann kommuniziert sie aber so in einem Himmel oder in so einer Gegenwelt mit Persephone. Und Also das gibt so eine... Und das alles in einer... Wenn ihr morgen schafft es ja in diesem Roman, dass die Hauptperson auf den ersten irgendwie 20 Seiten vergewaltigt wird und alles. Und das könnte ein ganz schrecklicher Roman sein. Und der ist von einer unglaublichen, wie soll ich sagen, eine Lebenslust ist etwas Falsches, aber einem unglaublichen Zuversicht, dass wir all diese Scheiße irgendwie hinter uns bringen werden und dass das gut werden wird und dass eben da über die Zeiten hinweg die Weiber sich vernetzen und zusammenfinden und immer wieder sehr viel streiten, aber dann doch etwas Neues eigentlich anstoßen. Mhm. Und das finde ich... Da, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, aber so etwas von dieser Grundstimmung, von der habe ich schon auch gezehrt beim Schreiben dieses von meinem Text.
Ja, darf ich das kurz vorlesen, mhm. weil das hat mich nämlich auch genauso fasziniert. Das beschreibt ihr da eben im Trovadora Montage unter Vorsätze. Oder das, hast du das geschrieben? Ja, das ja. hast du geschrieben, ja. Mhm. Da steht, also doch Morgner erzählt das in einer Art, die mit dem Erlebnisbericht eines Opfers nichts zu tun hat. Da wird eine Distanz aufgebaut, die Wut gerade so weit zügelt, dass noch Luft zum Fluchen ist. Und die Täter sind Lachnummern. Wir konnten nicht in Worte fassen, wie Morgner das zustande bringt. Fast alle, die über sie schreiben, weisen auf diesen seltenen Humor hin und doch ist es unmöglich, der Verzweiflung ganz zu entgehen, die untergründig mitschwingt. Also ja, bei dieser Passage habe ich einfach gedacht, oh, ich muss jetzt unbedingt auch die Trovadora Beatrice endlich lesen, um das auch, um dem auf die Spur zu kommen, was du hier beschreibst.